Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Seit heute ist es also amtlich, Olaf Scholz ist der neue Bundeskanzler und nun heißt es klar anpacken, was aus wirtschaftlicher Sicht ansteht, mehr dazu gleich. Außerdem werden wir ein Testergebnis vorstellen über das Bahnfahren quer durch Europa und wir schauen auf die Generation Mitte und ihre wirtschaftlichen Sorgen. Generation Mitte, dazu zählen die 30- bis 59-Jährigen und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zunächst aber zur Wahl des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz, der inzwischen auch seinen Amtseid abgelegt hat, wie auch die Minister seiner Regierung. Sich im neuen Ruhm sonnen, dafür ist keine Zeit. So gibt es bereits umfangreiche Wünsche von Lobbyverbänden, was jetzt dringend allein in der Wirtschaft angegangen werden muss. Paul Vorreiter über Ziele und Forderungen.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
Mit diesen Sätzen fängt die Ära des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz an. Und die beginnt in einer Zeit großer wirtschaftlicher Herausforderungen. Die Ampelkoalition will die Transformation der viertgrößten Volkswirtschaft hin zu einer grünen, nachhaltigen Wirtschaft schaffen. Im Mittelpunkt dabei der neue Superminister für Wirtschaft und Klima Robert Habeck von den Grünen, auf den eine Schonzeit von 100 Tagen wohl kaum zukommen dürfte. Wegen der weiterhin angespannten Corona-Lage sind erst vor kurzem die Überbrückungshilfen bis Ende März kommenden Jahres verlängert worden. Unklar ist, wie lange der wirtschaftliche Ausnahmezustand noch weitergeht. Probleme bei internationalen Lieferketten dauern an, Aufträge bei Unternehmen gehen zurück. Vor allem Gastronomie und Einzelhandel erwarten Umsatzeinbrüche aufgrund der verschärften 2G-Maßnahmen. Hinzu kommt das Dauerproblem Fachkräftemangel. Dazu der FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr heute bei Phoenix.
Eine gute Einwanderungspolitik in den Arbeitsmarkt, nicht in die sozialen Sicherungssysteme, sondern Arbeitsmarkt, da haben wir uns darauf verständigt. Wenn das funktioniert, investieren Unternehmen wieder, weil Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da sind, die auch die Arbeit machen können. Und dann haben wir am Ende wieder Steuereinnahmen bei der Einkommensteuer, bei den Unternehmenssteuern und dann wird das Paket rund.
Das Paket der Ampelparteien enthält das Versprechen, ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen einzuläuten. Mehr Geld für Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, ein Leitmarkt für Elektromobilität bis 2030, eine um grüne Ziele erweiterte Industriestrategie zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und das alles bei Einhaltung der Schuldenbremse ab 2023.
Ein Grund, warum wir gesagt haben, Achtung, Beibehaltung der Schuldenbremse, der Staat darf nicht überbordend verschulden, denn wenn dann am Ende Inflation ist, werden die Zinsen irgendwann steigen, dann wird es für den Staat auch sehr teuer und dann wiederum für den Steuerzahler. Wie finanziert sehen wir das Ganze? Natürlich durch Wachstumseffekte. Ein Beispiel, wir werden jetzt schnellstmöglich Superabschreibungen einführen, damit Unternehmen jetzt investieren, auch gerade in der Corona-Krise, damit die Wirtschaft wieder anläuft.
Dass die Wirtschaft wieder anläuft, ist auch die Hoffnung der Wirtschaftsverbände. Der Bundesverband der deutschen Industrie erklärte heute, die vierte Pandemiewelle müsse gebrochen und Mammutaufgaben bei digitaler und grüner Transformation angegangen werden. Der Verband kritisiert bislang vage Absichtserklärungen aus dem Koalitionsvertrag, die Bundesregierung nun zügig mit konkreten Maßnahmen unterlegen müsse. Schließlich kommt vor allem auf die Industrie eine Herkulesaufgabe zu. 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Da wird es darauf ankommen, wie vor allem energieintensive Branchen den beschleunigten grünen Wandel meistern, etwa die Stahl- und Chemieindustrie. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagte dem Handelsblatt, sie sei sich sicher, dass Olaf Scholz ebenso ruhig, gründlich und konzentriert an den riesigen Aufgaben arbeiten werde, wie schon Angela Merkel. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert einen so wörtlich großen Wurf bei Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischem Wandel. Der Präsident des Digitalverbands Bitkom, Achim Berg, sprach sich dafür aus, Zuständigkeiten aus dem Innen- und Wirtschaftsministerium im Digitalministerium zu bündeln. Und tatsächlich ist aus Regierungskreisen zu hören, dass die Digitalabteilung im Wirtschaftsministerium zur Hälfte ins Verkehrsministerium gehen soll.
Die Aufgaben der neuen Bundesregierung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Paul Vorreiter sammelte Stimmen und Meinungen. Ob in der Gesellschaft oder in der Politik, es drängt sich der Eindruck auf, dass es immer weniger um ein Miteinander geht und immer mehr um Konfrontation. Das trifft auch auf wirtschaftliche Interessen zu, oft in Folge politischer Auseinandersetzungen. Ständig ist derzeit von Sanktionen die Rede, die aktuell bereits immer mehr den Handelsalltag bestimmen. Um Sanktionen, insbesondere um die Verschärfung von Sanktionen, ging es heute auch in Brüssel. Mehr dazu von Caroline Born.
Die Antwort aus Peking kam prompt. Vergangene Woche ließ China keine Produkte mehr aus Litauen ins Land, vermutlich eine Reaktion im Streit um das Taiwan-Büro in Vilnius, das Litauen trotz Drohungen aus Peking eröffnet hat. Dass China den Handel mit Litauen einschränkt, könnte ein möglicher Fall sein für ein neues EU-Instrument gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen. Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis bezeichnet es heute als eine mächtige Waffe, mit der die EU auf wirtschaftliche Nötigung durch andere Länder reagieren kann.
The weaponization of trade for other geopolitical purposes is a fact. Indeed, it has been the case for some time already.
Schon seit einiger Zeit werde Handel immer mehr als Waffe eingesetzt für andere geopolitische Zwecke, so der EU-Handelskommissar. Gegen die EU sei in den letzten Jahren gezielt ökonomischer Druck angewandt worden, um so Einfluss auf deren Politik auszuüben. Als Beispiel nennt Dombrovskis die Bereiche Klimawandel, Steuern oder Lebensmittelsicherheit. Reagieren will die Kommission darauf mit Strafzöllen, Investitions- oder Marktzugangsbeschränkungen sowie den Ausschluss von Beschaffungsprogrammen. Doch diese Gegenmaßnahmen sollen nur das letzte Mittel sein. Zuerst will die EU auf Dialog setzen, um die Rücknahme von Zwangsmaßnahmen zu erwirken. Das neue Instrument dient also vor allem der Abschreckung, aber soll anderen Staaten trotzdem klar machen, die EU toleriert keine Einmischung.
By adopting this tool, the EU would send a clear message that we will not accept intimidation tactics that could jeopardize our key policies.
Eine Reihe von Mitgliedstaaten und das EU-Parlament hatten die Kommission aufgefordert, einen entsprechenden Vorschlag zu machen. Von einigen Abgeordneten kommt Zustimmung. Für den SPD-Politiker Bernd Lange ist das Instrument eine Lizenz zur Gegenwehr, das in erster Linie abschrecken soll, aber im Ernstfall auch zuschnappen kann. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber rechnet mit Widerstand im Rat, da die Hoheit über die Umsetzung bei der Kommission liegen soll. Es sei fraglich, ob sich die Mitgliedstaaten die Federführung über Wirtschaftssanktionen aus der Hand nehmen lassen, so Ferber. Und Helmut Scholz von den Linken ist der Meinung, die Kommission unterschätze die geopolitische Dimension des Instruments.
Weder Rat noch wir im Europäischen Parlament werden bereit sein, der Kommission ein Sanktionsinstrument in die Hand zu geben, über das sie ohne Beschluss des Rates oder die Zustimmung des Parlaments verfügen kann. Einsame Beschlüsse ohne Rat und Parlament der Kommission über Sanktionen gegen Drittstaaten akzeptieren wir nicht.
Die Vorlage der Kommission wird noch dem Europaparlament und dem Rat zur Bewertung vorgelegt. Der französische Minister für Außenhandel, Franck Riester, schreibt in einer Stellungnahme, Frankreich wolle die Prüfung dieses Vorschlags während der französischen EU-Ratspräsidentschaft ab nächstem Jahr vorantreiben. Das Mittel sei ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer weniger naiven Handelspolitik, um, so Riester, unsere Souveränität und unsere Interessen zu stärken. Andere Töne kommen aus Schweden und Tschechien. Die beiden Länder äußern in einem Schreiben die Befürchtung, dass das geplante Instrument weitreichende Auswirkungen auf die Außenpolitik haben könnte und fordern, dass die Mitgliedstaaten in die Entscheidungsfindung einbezogen werden.
Die EU-Sanktionsmöglichkeiten sollen verschärft werden, Caroline Born berichtete. Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland sinkt seit Jahren. Auch im vergangenen Jahr war das der Fall, trotz der Corona-Pandemie und den Folgen. Was nicht wirklich verwundert, wird die Wirtschaft doch mit umfangreicher staatlicher Hilfe gestützt. Wie aber sieht es bei den Verbrauchern aus? Die Wirtschaftsauskunftei Kreditreform hat heute Bilanz für dieses Jahr gezogen. Einzelheiten dazu von Ursula Mayer.
Der Blick reicht über die Hügel des hessischen Odenwalds. Das Landhotel Lords in Reichelsheim liegt mitten in der Natur. Doch die Idylle täuscht. Der Betreiber des Hotels Friedrich Müller musste wegen der Corona-Krise das Hotel und Restaurant zwischenzeitlich schließen. Und auch die staatlichen Hilfen ließen Monate auf sich warten. Dabei hatte er weiter die volle Miete zu zahlen.
Also das Konto war ein Minus, nicht? Also war fertig, ne? Wir haben jeden Tag gekämpft, wie wir das überstehen. Wir waren kurz davor, dass wir Insolvenz anmelden müssen.
Letztlich konnte Müller das noch abwenden, weil er für das Hotel einen neuen Betreiber gefunden hat. Andere mussten dagegen aufgeben. Wie die Wirtschaftsauskunftei Kreditreform ermittelt hat, wurden dieses Jahr bundesweit rund 122.000 Insolvenzverfahren eingeleitet. Das waren fast 60% mehr als im Jahr zuvor. Trotz Corona-Krise waren aber weniger Unternehmer betroffen, sagt Patrick Ludwig Hansch, Pressesprecher von Kreditreform.
Bei den Unternehmensinsolvenzen sind wir weiter auf einem Sinkflug, auf einen historischen Wert. Seit der Einführung der Insolvenzordnung 99 gab es nicht so wenige Unternehmensinsolvenzen wie im Jahr 2021.
Nämlich nur 14.300. Das hat mit neuen Gesetzen wegen der Corona-Pandemie zu tun, wonach Firmen zwischenzeitlich gar keine Insolvenz beantragen mussten. Außerdem konnten die staatlichen Hilfen viele doch auffangen. Hansch sieht allerdings die Gefahr, dass damit auch Unternehmen künstlich am Leben gehalten würden.
Das bedeutet, wir haben eine ganze Reihe, vor allem von kleinen Unternehmen, die hätten längst aus dem Markt ausscheiden müssen.
Ganz anders die Situation bei den Verbrauchern. Sie haben dieses Jahr deutlich häufiger Insolvenz angemeldet, nämlich 76.500 Mal. Ein drastischer Anstieg um über 80%. Das führt die Wirtschaftsauskunftei darauf zurück, dass vor kurzem eine Gesetzesreform in Kraft getreten ist. Danach werden Schuldner früher von ihren restlichen Schulden befreit, schon nach 3 statt wie bisher 6 Jahren. Patrick Ludwig Hansch, Pressesprecher von Kreditreform.
Dann hat natürlich jeder gesagt, gut, ich warte bis dahin, bis ich meinen Antrag wirklich stelle, damit ich von dieser neuen gesetzlichen Regelung profitiere.
Neben Selbstständigen sind es auch immer mehr Rentner, die sich beim Darmstädter Insolvenzverwalter Michael Braun melden. Viele können sich eine Privatinsolvenz jetzt überhaupt erst vorstellen, sagt er.
Jetzt können Sie in einem überschaubaren Zeitraum Ihre Schulden regulieren, um so Ihren Nachkommen keine Schulden zu hinterlassen.
Braun rechnet damit, dass künftig auch mehr Unternehmer Insolvenz anmelden müssen, nämlich etwa dann, wenn sie zu viel gezahlte Corona-Hilfen zurückzahlen müssen. Da könnte das dicke Ende erst noch kommen.
Ursula Meyer über Insolvenzen in Deutschland, eine Bilanz vorgelegt von Kreditreform. Und es muss ja nicht immer gleich die Pleite sein, die Verbraucher belastet. Was vielen auf der Seele liegt im wirtschaftlichen, aber auch im sozialen Bereich, das untersucht seit einigen Jahren bereits regelmäßig das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft. Befragt werden hier Jahr für Jahr Menschen der Generation Mitte, so die Bezeichnung der Demoskopen, also Menschen zwischen 30 und 59. Wie beurteilen Sie Ihre Lage? Carsten Zumack fasst das Ergebnis der Umfrage zusammen.
Vierte Corona-Welle, Infektionszahlen steigen, es gibt neue Einschränkungen. Trotzdem blickt die mittlere Generation in Deutschland wieder etwas optimistischer in die Zukunft, hat die Umfrage ergeben. Bei 37% der 30- bis 59-Jährigen dominiert aktuell die Zuversicht. Das sind zwar deutlich weniger als vor der Pandemie, aber weitaus mehr als noch im vergangenen Jahr. Gleichzeitig gaben aber 39% der Befragten an, sich häufig gestresst zu fühlen. Die Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach, Renate Köcher, führt das darauf zurück.
Dass man sein Leben nicht wirklich planen und kalkulieren kann, das ist ja etwas, was seit Beginn der Pandemie stark zugenommen hat. Und auch die Stressphänomene haben wirklich stark zugenommen. Es ist natürlich auch, wenn man ständig, eigentlich täglich, mit dem Thema Gesundheitsrisiko und Gefährdung der eigenen Person, Gefährdung der eigenen Kinder konfrontiert ist, dass das auch stresst. Aber natürlich auch sich selbst und die eigene Familie durch diese teilweise unkalkulierbaren Phasen hindurch zu navigieren, ist etwas, was hier zunehmend Stressphänomene hervorbringt.
Das scheint vor allem für Eltern zu gelten. Fast die Hälfte von ihnen macht sich laut Umfrage große oder sogar sehr große Sorgen, dass sich die eigenen Kinder mit dem Virus infizieren könnten. Hinzu kommen noch die Hürden des Alltags in Corona-Zeiten. So bewertet die Mehrheit der befragten Eltern etwa die digitale Ausstattung der Schulen als unzureichend. Materiell ist das Gros der Generation Mitte nach eigenen Angaben bisher gut durch die Krise gekommen.
Wir haben jetzt über 40%, die Bilanz ziehen, dass es ihnen besser geht als vor 5 Jahren. Dabei muss man allerdings eins berücksichtigen, dass diese Bilanz in den verschiedenen sozialen Schichten sehr unterschiedlich ausfällt. Das heißt, in den schwächeren sozialen Schichten haben wir einen Überhang an Wohlstandsverlierern, ganz anders als in der Mittelschicht und insbesondere den höheren sozialen Schichten.
Will heißen, die Schere zwischen Arm und Reich klafft in Corona-Zeiten weiter auseinander. 16% der 30- bis 59-Jährigen fürchten aktuell um den Verlust des eigenen Arbeitsplatzes. Hinzu kommt in der Generation die zunehmende Sorge vor Inflation und Preissteigerungen. Politisch treibt die 30- bis 59-Jährigen vor allem der Klimawandel um. 42% zeigen sich hier sehr besorgt. Maßnahmen, die persönliche Opfer bedeuten würden, allerdings sind wenig populär. Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft, erklärt das an den Ansichten der Generation Mitte zum Thema Auto.
Das Auto ist in Deutschland nach wie vor ein zentraler Bezugspunkt, sagen wir das neutral mal so. Höhere Preise für Benzin und Diesel halten nur 12% für Zielführung und eben keine Neuzulassung von Kraftfahrzeugen mit Verbrennermotoren halten nur 11% für Zielführung. Also es gibt eine relativ klare Spreizung dessen, was die Generation Mitte für wirksame Maßnahmen hält im Bereich des Klimaschutz.
Kampf gegen den Klimawandel, ja, aber nicht auf meine Kosten, schlussfolgert die neue Studie.
Carsten Zumack über die wirtschaftlichen und sozialen Sorgen der Generation Mitte. Als zum 1. Januar dieses Jahres das Europäische Jahr der Schiene startete, da fand die Aktion, ins Leben gerufen von der EU-Kommission, viel Anklang. Denn der Schienenverkehr gilt als ein wichtiger Baustein für mehr Klimaschutz in Europa. Aber wie funktioniert inzwischen eigentlich die Reise mit der Bahn quer durch Europa? Das hat sich in Stichproben der Verkehrsclub Deutschland angeschaut und war wenig begeistert, wie Johannes Frevel berichtet.
Von Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main oder München bis zu 850 Kilometer weit weg, zu Urlaubszielen und das ohne Flugzeug. Der ökologisch ausgerichtete Verkehrsclub Deutschland, VCD, hat's getestet. Ziele waren Stockholm, Danzig, Amsterdam, Marseille, Rom und als einzige Stadt im Binnenland Budapest. Nur selten ist die Zugreise halbwegs akzeptabel, resümiert Bastian Kettner, Bahnexperte des VCD.
Das ist vor allem zwischen Berlin und Amsterdam. Da gibt es einen ziemlich reinen 2-Stunden-Takt. Und in 6 Stunden 20 bin ich auch in Amsterdam. Relativ attraktiv. Eine andere Strecke, die auch noch sehr gut läuft, München-Budapest. Da brauche ich etwa 7 Stunden für eine Strecke von knapp 600 Kilometern. Alle 2 Stunden direkt. Es gibt natürlich auch andere Strecken, wo es dann noch bei weitem nicht so gut läuft.
Teils fehlen Bahnstrecken für eine flotte Fahrt oder Uber-Leitungen für Elektroloks. Häufiges Umsteigen, viel zu lange Reisezeiten oder manchmal nur eine einzige sinnvoll nutzbare Verbindung pro Tag sind nur einige der Probleme bei Europareisen. Bei europäischen Bahnen herrscht ganz überwiegend noch Kleinstaaterei bei der Ticketbuchung.
Also der größte Knackpunkt ist eigentlich, dass nicht alle Zugverbindungen, die es gibt, in einer Buchungsplattform eben buchbar sind. Also es gibt zu viele Verbindungen, die eben preislich gesehen nur bei den einzelnen Bahngesellschaften zu dem günstigsten Preis erworben werden können. Also Trainland, das ist ja die Plattform, die wir untersucht haben, die bietet schon eine sehr gute Vergleichsbasis. Aber der Knackpunkt ist natürlich, nicht alle Bahnunternehmen kooperieren mit Trainline.
In manchen Ländern fahren Kinder bei Erwachsenen einfach so mit, in anderen muss extra bezahlt werden. Ein Familienticket quer durch Europa, ebenso Fehlanzeige wie ein einheitliches Fahrerticket. Der VCD fordert zudem europaweit gleiche Fahrgast- und Rückerstattungsansprüche.
Also, dass die Mobilitätsketten einfach funktionieren, da sehe ich noch tatsächlich den größten Nachholbedarf in Europa.
Bei uns ein Ticket bis nach Rom zu kaufen, das scheitert. Die Buchung klappt nur bis Bologna. Ab da muss ein anderes Ticket gekauft werden. Kein Einzelfall, bedauert VCD-Bahnexperte Bastian Kettner.
Wenn mein Zug von München aus Verspätung hat und ich verpasse meinen Anschluss in Bologna, kann ich meine Fahrgastrechte nicht geltend machen.
Im Stundentakt mit schnellen Zügen quer durch Europa. Etwa so stellt sich die Politik eine Neuauflage des ehemaligen Trans-Europa-Expressnetzes der Bahnen vor. Absichtserklärungen gibt es, feste Vereinbarungen, die Bahn in Europa wettbewerbsfähig zu machen, hingegen nicht.
Johannes Frevel stellte den VCD-Bahntest quer durch Europa vor. Nicht nur quer über Europa, sondern quer über die Welt hinweg reicht das Angebot des Reisekonzerns TUI, der erhebliche wirtschaftliche Sorgen hatte und hat aufgrund der Corona-Pandemie und der in dieser Zeit auch noch vielfach an Ansehen verloren hat wegen seines Umgangs mit Kunden, die mit ihren Sorgen und Anliegen bei TUI oft einfach ins Leere liefen. Steuergelder wurden gerne genommen, Verbraucherrechte weniger gerne eingehalten. Heute hat der Konzern seine Jahresbilanz vorgelegt. Einzelheiten dazu von unserem Niedersachsen-Korrespondenten Bastian Brandau.
Noch immer schlagen die Pandemie und deren Auswirkungen in der TUI-Bilanz zu. Am Ende des Geschäftsjahres 2021 steht ein Verlust von 2,5 Milliarden Euro. Nachdem der Reiseverkehr 2020 fast komplett zum Erliegen gekommen war, sei 2021 für die TUI ein Neustart gewesen, sagt Vorstandschef Fritz Jussen.
Vaccination was not very high, but travel was possible.
Die Impfrate war nicht besonders hoch, aber grundsätzlich war Reisen möglich. Für das Vereinigte Königreich standen weiterhin 60 Länder auf der roten Liste, deswegen war das Geschäft dort nicht profitabel. Aber wo das Reisen möglich war, hat es Gewinne gegeben. Jussen verweist auf die positiven Einschätzungen, die TUI zuletzt unter anderem vor den Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's erhalten hatte. Für einen Konzern, der zu Beginn der Pandemie gut 4 Milliarden Euro Staatshilfe angenommen hatte, davon bislang rund 1 Milliarde zurückgezahlt hat. Zuletzt sei es TUI insbesondere gelungen, die wieder in Betrieb genommenen Hotels und Flugzeuge gut auszulasten. Das sei hochprofitabel, auch wenn die Buchungszahlen weit unter Vorpandemieniveau lagen. Die Kreuzfahrtschiffe sind weiterhin nicht alle in Betrieb, die Sparte verursacht Verluste. TUI aber habe die Pandemie auch genutzt, um sich neu aufzustellen, sowohl mit verstärkter Digitalisierung als auch bei den Finanzen und beim Kerngeschäft.
We expanded our business in tours and activity, the third biggest touristic segment in the world.
Wir haben unsere Kapazitäten im Segment Touren und Aktivitäten erweitert, das Segment, das im Moment am stärksten wächst und nach Flügen Hotels das drittgrößte Teilgebiet ist, wichtiger noch als Kreuzfahrten. Wir erweitern den digitalen Zugang zu solchen Aktivitäten, die wir in über 100 Ländern anbieten. Wir haben hier eine enorme Wachstumsperspektive. Im vergangenen Geschäftsjahr zählte die TUI 5,4 Millionen Gäste. Vor der Pandemie waren es etwa viermal so viele gewesen. Für das Geschäftsjahr 2022 habe die TUI bereits über 4 Millionen Buchungen verzeichnet. Das entspricht 69% der Vor-Corona-Zahlen für diesen Zeitraum und angesichts der immer noch niedrigeren Kapazitäten eine Auslastung von 93%. Im Sommer dann will TUI bei den Buchungen das Niveau des Vorkrisenjahres 2019 wieder erreichen. Denn wer doppelt geimpft sei, könne inzwischen fast unbeschränkt reisen, sagt Fritz Jussen. Auch neu auftauchende Varianten haben den Schrecken für den TUI-Chef verloren.
The impact is not as high as I had expected, but it has an impact.
Es hat Auswirkungen, aber die sind in absoluten Zahlen nicht so hoch. Weil wir im ersten Quartal eben mit 93% verkauften Kapazitäten fast ausgebucht sind, kann der Einfluss von Omikron nicht groß sein.
It has an impact, but it cannot be big.
Staatliche Bemühungen, die Anzahl der Drittimpfungen zu erhöhen, wie derzeit in Deutschland, spielen Reiseveranstaltern wie TUI in die Karten. Am wichtigsten aber sei Planungssicherheit, sagt TUI-Chef Jussen. Diese aber wird auch das dritte Jahr der Pandemie wohl kaum bieten. Einen finanziellen Ausblick auf das kommende Jahr wagt der Konzern aktuell nicht.
Bastian Brandau über den Geschäftsbericht von TUI. Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Für uns beobachtet von Claudia Wehrle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Wehrle, es gibt einige deutliche Reaktionen bei Luftfahrtwerten, also im Reisebereich. Hängt das mit TUI und dem Ausblick zusammen?
Gut, in der Reisebranche herrscht das Prinzip Hoffnung. Viele halten sich ja im Moment noch mit Buchungen zurück, auch wenn sie große Lust haben, den Alltag hinter sich zu lassen. Wie das dann im nächsten Jahr aussieht, muss man sehen. Das trifft Reisekonzerne, das trifft auch Fluggesellschaften, Kreuzfahrtunternehmen. TUI-Aktien heute auf Berg- und Talfahrt. Die Papiere von der Lufthansa fast 1% im Plus.
Schauen wir auf den Gesamtmarkt. Olaf Scholz, neuer Bundeskanzler, das war ja erwartet worden, was meist an der Börse dann nicht interessiert. Stimmt das in diesem Fall auch?
Gut, es wird natürlich spannend sein, wie die neue Bundesregierung ihre großen Pläne umsetzen wird, was zuerst angepackt wird. Aber ja, Sie haben recht, heute rückt mal wieder Corona in den Vordergrund. Der Wirkstoff von BioNTech/Pfizer sei bei 2 Dosen wohl weniger wirksam gegen die Omikron-Variante, sagen die Impfstoffhersteller. Für einen ausreichenden Schutz seien 3 Dosen des Produktes nötig. Über neuartige Impfstoffe wird ja auch schon nachgedacht. Der DAX jedenfalls 0,7% im Minus, aktuell bei 15.692 Punkten.
Angesichts dieser Lage auf dem Aktienmarkt sind da Staatsanleihen und Gold gefragter als sonst?
Die Umlaufrendite ist gesunken von minus 0,45 auf minus 0,47% und für die Feinunze Gold muss man 1.783,13 Dollar bezahlen.
Was tut sich beim Euro?
Der steigt, kostet aktuell 1,1332 Dollar.
Schauen wir noch auf weitere Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Die Deutsche Post regelt die Nachfolge an der Konzernspitze. Wie kommt das an?
Ja, der neue Postchef ist kein Unbekannter. Tobias Meyer ist seit 2013 im Konzern, führt derzeit das Brief- und Paketgeschäft in Deutschland. Aktien der Deutschen Post zum Mittag noch leicht im Plus. Mittlerweile drehen sie aber im Minus, stehen 1% tiefer.
Vor der Aufsichtsratssitzung bei VW morgen gibt es viel Gerede, viele Gerüchte. Wie reagieren die Anleger?
Ja, morgen wissen wir vielleicht mehr. Die Aktien sind momentan leicht im Minus. Es geht um die Zukunft des VW-Chefs. Es geht aber auch um die Zukunft der VW-Tochter Porsche. Da wird ja über einen möglichen Börsengang unter anderem nachgedacht.
Der Baumarktkonzern Hornbach hebt seine Umsatzprognose an. Mehr Umsatz, das hören Anleger gerne. Heute auch?
Oh ja, satte 10% im Plus, die Aktien zeitweise ein neues Rekordhoch. Die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal sollen dann am 22. Dezember veröffentlicht werden.
Claudia Werle blickte auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Mein Kollege Stefan Koldehoff begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch mit der neuen Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth. Was plant sie in ihrer neuen Funktion? Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.